Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
120 Jahre Geschichte, eine Familiengeschichte, deutsche Wirtschaftsgeschichte, die erzählt der Autor Christoph Nussbaum-Eder in seinem Roman Die Unverhofften. Da geht es um den Aufstieg eines Unternehmers, um die Menschen in seiner Familie, um Vorfahren, um Kinder. All das in 680 Seiten, so viel hat dieser Roman. Der Autor Christoph Nussbaum-Eder ist jetzt hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Das ist Ihr erster Roman, aber in der Theaterszene, da sind Sie durchaus bekannt als Autor von Theaterstücken. Und jetzt gibt es ein Stück von Ihnen, das mit diesem Roman zu tun hat. Eisenstein heißt das, wurde vor 10 Jahren am Schauspielhaus Bochum uraufgeführt. Und in diesem Stück, da treten schon die Charaktere auf, oder einige davon zumindest, die man jetzt auch in diesem Roman kennenlernt. Warum wollten Sie denn von dem Stoff nach dem Stück noch einmal in Romanform erzählen?
Ich hatte eigentlich von Anfang an das Gefühl, dass ich mit dem Stoff oder mit der Geschichte noch nicht fertig bin. Da steckt einfach mehr drin und und dann kommen noch Lebenserfahrungen hinzu und ich wollte eigentlich gleichwohl immer einen Roman schreiben. Und das war sozusagen die Skizze, oder ich vergleiche das immer, das Theaterstück als Skizze und der Roman ist jetzt sozusagen das Gemälde geworden. Ja.
Das liegt jetzt 10 Jahre zurück, also, aber ich hoffe, Sie haben jetzt nicht 10 Jahre lang arbeiten müssen an diesem Buch.
Nee, aber es war gleichwohl ausgreifend. Am Roman an sich waren das schon nochmal 3-4 Jahre Arbeit, ja, am Stück.
Es ist ja auch ein gewichtiger Roman herausgekommen, fast 700 Seiten Umfang. Eisenstein hieß das Stück, das ist auch der Ort, an dem Ihr Roman spielt. Können Sie uns von diesem Ort erzählen? Was ist das für ein Platz auf der Welt?
Ist ein realer Ort, richtig unmittelbar an der deutsch-tschechischen Grenze oder früher an der Grenze Böhmen oder Habsburg, Deutsches Reich. Und die Grenze führt durch den Bahnhof hindurch. Also es ist ein richtiger Grenzort und mitten im Bayerischen Wald gelegen. Also abgeschieden, über die Jahrhunderte lang schwer zugänglich. Und da nimmt der Roman seinen Ausgangspunkt.
Und warum dieser Ort? Warum haben Sie Ihren Roman dort angesiedelt?
Also es ist eine besondere Situation insofern, weil es eben so abgelegen ist, schwer zugänglich. Das macht natürlich was aus den Menschen. Ja? Das sind ja so fast buchstäblich hinterwäldlerische Menschen und gleichzeitig aber auch naturwüchsiges Volk, irgendwo auch autark oder auch widerständig. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Und man verfolgt ja die Linien dieser Menschen oder der Nachkommenschaft und die gehen sozusagen vom Wald in die Welt. Ja.
Und diese Eigenart, diese Hinterwälderisch, haben Sie jetzt gesagt als Stichwort, das hat Sie besonders interessiert? Also Menschen, die gerade nicht in den Metropolen angesiedelt sind, die sozusagen nicht das normale heutige Leben leben?
Ja, wie gesagt, als Ausgangspunkt. Also das hat ja eben, zumindest meines Erachtens, auch was sehr Eigenständiges, eben auch Widerständiges. Also, oder die Moden der Metropolen wurden da kaum beachtet, geschweige denn angenommen. Und die nachfolgenden Generationen gehen dann schon in die Metropolen, in die Städte, erst in die Kleinstadt. Also es gibt so eine Trias vom Dorf über die Kleinstadt zur Großstadt. Ja.
Es geht ja im Kern in dem Roman um den Aufstieg, die Zersprengung, den Wiederaufstieg einer mächtigen Familie, einer Unternehmerdynastie da in Bayern in mehreren Generationen. Was ist das für eine Dynastie, die Sie da entwerfen?
Also es gibt am Anfang sozusagen den Niedergang einer Dynastie, einer Unternehmerdynastie. Das sind die sogenannten Glasfürsten, waren in dieser Gegend sehr stark angesiedelt, weil es eben so waldreich war, die Rohstoffe für Glas waren vorhanden, also Quarz und so weiter. Und Ende des 19. Jahrhunderts befindet sich dieser Wirtschaftszweig so im Niedergang. Das hat mit dem Ausbau des Bahnnetzes zu tun. Und da setzt der Roman ein. Mit einem Niedergang und in der Mitte des Romans, oder wenn man einen Sprung macht, dann beginnt ein Protagonist, die heimliche Hauptfigur, Georg Schatzschneider, gründet ein eigenes Unternehmen, einen Drei-Mann-Betrieb, und der schafft es dann qua Händearbeit zum großen Unternehmer, zum Immobilien-Tycoon, könnte man sagen.
Ja. Mhm. Und die Zugehörigkeit zu so einer Unternehmerdynastie, was heißt das denn für die Figuren in dieser Geschichte? Das ist ja wahrscheinlich ein großes finanzielles und kulturelles Kapital, zu so einer Familie zu gehören.
Ich meine, jetzt die Glasdynastie, ja. Naja, das waren natürlich Großbürger. Man nannte die auch Glasfürsten. Und das war schon ein erheblicher finanzieller Unterschied oder auch ein sehr machtvoller im Vergleich zum Fußvolk. Ja. Also es geht ja auch letztlich am Anfang um einen Glasfabrikanten und um dessen Geschäfte. Und es wird dann ein Aufstand anberaumt und die kämpfen um bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. Also das hat schon quasi feudale Strukturen. Hatte das damals
noch. Und wenn man näher an die Gegenwart herangeht, dann in das Reich dieses Immobilien-Tycoons und seiner Familie, bleibt ja sozusagen der soziale Abstand ähnlich wie in der ersten Folge dieser Dynastie.
Der verändert sich. Ich meine, es ist ein junger Mann aus dem Volk mit relativ schlichter Schulbildung, schafft es der im Baugewerbe oder eigentlich im Baunebengewerbe, sich einen Betrieb aufzubauen. Der wird dann immer größer, er hat auch Glück, Investitionen machen zu können und kann sich einen großen ehemalig gemeinnützigen Immobilienkonzern aneignen. So. Und der steigt zu einem der reichsten Leute der BRD auf. Also natürlich gibt es da auch einen Abstand zum normalen Bürgertum, klar.
Und dass Sie von so einer Familiendynastie erzählen wollten, hat das auch damit zu tun, dass Sie das so sehen, dass solche Familienunternehmen, solche Dynastien einen ganz entscheidenden Einfluss hatten auf die Entwicklung der Bundesrepublik nach 1945?
Strukturell bestimmt. Sagen wir so, in meiner Geschichte wird auch aus diesem Unternehmer buchstäblich auch ein Kapitalist, also im Sinne, dass er zum Investor auch wird. Also derjenige, der Arbeitsplätze schafft, eine gewisse Verantwortung und eine Art, eben Verantwortung für seine Mitarbeiter pflegt, der verändert sich schon auch dadurch, dass er seine Arbeiterschaft oder seine Belegschaft aus dem Blick verliert. Mhm. Also das war am Anfang für die Bundesrepublik sehr wichtig, solche Strukturen aufzubauen und solche Unternehmertypen zu fördern. Aber ab den 90ern, wo dann sozusagen Strukturanpassungsmaßnahmen, ich sage jetzt nochmal Schlagwörter wie Neoliberalismus und Globalisierung, noch stärker zunahmen, geriet das aus dem Blickfeld, ja.
Es gab in der Süddeutschen Zeitung einen sehr begeisterten Text zu Ihrem Buch und da war auch die Rede davon, dass sich, und das schließt an das, wovon Sie gerade sprechen, da war auch die Rede davon, dass sich eben gerade an dieser Geschichte dieses Unternehmers, dieses Georg, dass sich da ein Paradigmenwechsel zeigt, ich zitiere mal aus der Süddeutschen, ein Paradigmenwechsel, nach dem Verdienst nicht mehr mit Arbeit zu tun hat und Gewinn nicht an Produktivität, sondern an die richtigen Investitionen gekoppelt ist. Das ist dieser Wechsel, den Sie meinen und den Sie auch gezeigt haben in der Geschichte dieses Georg?
Genau, mir war wichtig, das gesellschaftlich zu zeigen anhand dieses speziellen Unternehmers. Aber die Binnenhandlung ist auch irgendwo auch ein Melodram oder ich würde sagen, ein politisches Melodram. Es ist auch eine unglückliche Liebesgeschichte und das macht auch was mit dem Georg. Also er entfernt sich ja nicht nur von seiner Belegschaft, sondern auch von seiner eigentlichen Liebe einfach. Und dieses Spannungsfeld, das wollte ich eben schon zeigen, oder das lag mir am Herzen auch, dass das nicht nur gesellschaftliche Umwälzung oder eher als Teil einer gesellschaftlichen Umwälzung steht, sondern dass der Mensch Georg Schatzschneider da auch quasi auch verwahrlost dadurch. Ja.
Das sind 120 Jahre Geschichte. Am Ende ist das sehr nah an unserer Gegenwart. Sie haben das auch schon mal gerade ein bisschen gestreift. Am Ende geht es auch zum Beispiel um die Politik der rot-grünen Bundesregierung von Gerhard Schröder, um die Senkung von Unternehmenssteuern damals in dieser Zeit, um Sozialstaatsreform, im Stichwort Hartz IV. Als ich gelesen habe, wie Sie davon erzählen, das erzählen natürlich dann die Figuren Ihres Romans, aber das hat so viel auch Energie. Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich da auch ein bisschen eigene politische Wut von der Seele geschrieben haben. Kann das sein?
Kann sein. Streift vielleicht auch meine politische Einstellung wieder, aber ich wollte schon, und es war mir wichtig, da jetzt keine Parolen oder Kommentare abzugeben, sondern es ist anhand einer Figur, von Gerlinde, die sozusagen umgekehrt zu Georg einen Abstieg erfährt. Und das ist in dieser Zeit, sie erleidet einen Reitunfall, es ist sehr plausibel, dass sie dann in diese Mühle, in diese Abstiegsspirale gerät. Und klar, dann kommt Alkohol dazu. Oder natürlich kann man sagen, auch eigenes Verschulden. Aber die strukturellen Voraussetzungen waren geschaffen, damit die letztlich sehr verarmt. Ja. Und das macht die Spannung und die Distanz zu dem Georg auf. Ja.
Das ist eine Figur, die eben genau mit dieser neuen sozialen Gesetzgebung
profitiert davon. Mhm. Ja.
Jetzt haben Sie vorhin ja gesagt, wie lange Sie an diesem Roman gearbeitet haben. Mehrere Jahre an einem solchen Werk. Kehren Sie jetzt lieber wieder zurück zum Theater oder wie geht's weiter?
Ach, naja, das war ja ein Prozess, das schon ein paar Jährchen dauerte. Oder ich habe festgestellt, dass meine Geschichten oder die Stoffe, für die ich mich interessiere, perspektivisch mehr Raum einnehmen. Also eigentlich ist mir das Theater oder ein Theaterstück zu klein, also ökonomisch zu klein, also mit begrenztem Personal und so weiter. Ja, ich habe einfach festgestellt, wenn ich jetzt an neue Ideen festhalten will, dann brauchen die mehr Raum. Ja. Und da ist der Roman schon geeignet dafür.
Dann bin ich gespannt auf Ihre neuen Ideen. Erstmal können wir empfehlen Ihren Roman Die Unverhofften im Surkamp Verlag, erschienen mit 680 Seiten. 25 € ist der Preis. Christoph Nussbaum-Eder heißt der Autor. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Eins der Bücher-Bestseller-Phänomene der letzten Jahre kommt aus Schweden und heißt Jonas Jonasson. 2009 hat er seinen ersten Bestseller veröffentlicht. Den Titel haben Sie garantiert schon gehört. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Seitdem gibt es 3 weitere Bücher von Jonasson und von diesen Büchern hat er 16 Millionen Exemplare verkauft in 45 Ländern. Gerade ist sein neues Buch erschienen, auch in mehreren Ländern gleichzeitig. Der Maasai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hat. Ist hier der Titel. Ich habe mit Jonas Jonasson gesprochen, unter anderem über seine Covid-19-Erkrankung. Im März hatte er sich angesteckt. Er hatte länger mit Covid zu kämpfen, auch mehrere Freunde von ihm. Einer der Freunde ist daran gestorben. Und ich habe ihn gefragt, als Sie Covid hatten, was haben Sie da gedacht über den schwedischen Sonderweg beim Umgang mit der Corona-Pandemie? Der Sonderweg, der war ja im Frühjahr recht umstritten.
You might be familiar with the expression Stockholm Syndrome.
Also ich denke, Ihnen ist der Begriff vom Stockholm-Syndrom durchaus gegenwärtig. Und wir Schweden haben uns in dem Fall wirklich solidarisch mit unserem Top-Epidemiologen Anders Tegnell erklärt, der einfach einen anderen Weg, eine andere Taktik eingeschlagen hat. Er hat auf Distanz gesetzt, das haben wir Schweden auch beherzigt. Wir haben selten Masken getragen und wir waren aber auch selten mehr als 50 Leute zusammen. Und ja, ich stelle mir immer noch die Frage, warum Schweden im Frühjahr so verunglimpft worden ist international und warum wir plötzlich jetzt als Klassenbester dastehen. Diese Frage stelle ich mir genauso. Ich habe einfach mal gestern die Zeitung aufgeschlagen und habe mir die Todesfälle von gestern in verschiedensten Ländern angeschaut. Und in Deutschland gab es gestern 27 Todesfälle, in Ungarn 35, in Rumänien 73, in Tschechien 124 und in Schweden 0. Und die Geschichte wird uns noch zeigen, welcher Weg jetzt vielleicht der richtige war. Was man vielleicht jetzt sagen kann, ist, was den Umgang mit Corona im Allgemeinen betrifft, dass da der schwedische Weg wahrscheinlich richtig war. Allerdings die Art und Weise, wie wir mit unseren älteren Menschen umgehen, eine Katastrophe war. Die Art und Weise, wie es in den Altenheimen zugeht, weil die Pfleger in den Altenheimen sehr schlecht bezahlt werden. So schlecht bezahlt werden, dass eben sehr viele, die dort in diesen Altenheimen leben, verschiedenste Pfleger haben, die sehr oft eben auch Migranten sind, die in sehr viel beengteren Verhältnissen leben, die wiederum ihre Alten nicht in solche Pflegeheime stecken würden, aber die eben vielleicht auch anders als die Schweden, was Distanz angeht und so leben. Aber ich denke, das wird generell noch ein Thema sein, was Covid-19 angeht, was uns noch jahrelang beschäftigen wird.
Come to COVID-19 that will be discussed for many years to come.
Der schwedische Autor Jonas Jonasson über die Corona-Pandemie in Schweden und anderswo. Wir haben natürlich auch über seinen neuen Roman gesprochen. Das ganze Gespräch hören Sie morgen hier auf Deutschlandfunk Kultur. Und dann steht das natürlich auch auf unserer Homepage und in unserer App, der DLF Audiothek. Die ist sowieso, Tipp von mir, sehr praktisch, wenn Sie diese oder andere Sendung nachhören mögen. Jetzt haben wir hier einen Debütroman über Schuld und Verrat, über Strafe und Krankheit, also über sehr große Fragen. Kaska Brühler verhandelt die in ihrem ersten Roman namens Roter Affe. Kaska Brühler ist zwischen Wien und Warschau aufgewachsen. Seit ihrem Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig lebt die Autorin überwiegend in Leipzig. Und dort ist sie mit meiner Kollegin Caroline Knappe auf einen der wenigen Hügel in Leipzig gestiegen.
Wir sind am Beginn des sogenannten Fockeberges, einer der wenigen Erhöhungen in Leipzig. Und wir sind deshalb hier, weil ich diesen Berg quasi, also ich bin ja in Wien zu großen Teilen aufgewachsen, das ist ja eher hügelig. Und um zu arbeiten, muss ich mich zwischendurch immer sehr viel bewegen. Und deswegen laufe ich immer ganz viel diesen Fockeberg rauf und runter.
Kaska Brühler, um die 40, Sonnenbrille, kurze Haare, Trainingsjacke. Die Sonne scheint. Unter uns rauscht der Verkehr.
Wir müssen aber gar nicht so schnell gehen.
Heute lacht sie. Aber im Frühjahr wäre sie diesen Berg nicht hinaufgekommen, denn sie war an Corona erkrankt.
Ich hatte lange wirklich starke Atembeschwerden und extreme Müdigkeit. Und 2 Monate wirklich so eine starke Konzentrationsschwäche, dass ich froh war, wenn ich am Tag 2 Stunden irgendwie wirklich konzentriert an irgendetwas arbeiten oder denken konnte.
Eine Situation, die sie ziemlich aus der Bahn geworfen hat.
Ich hatte furchtbar, furchtbar Schiss. Also besonders das erste Monat hatte ich furchtbare Angst, weil ich nicht wusste, was ist das für ein Verlauf? Das geht nicht vorbei. Warum geht das nicht vorbei? Warum kommen diese Symptome zurück? Muss ich sterben? Werde ich sterben dran?
Aber alles ist gut gegangen. Heute ist sie wieder fit und froh, ihren Berg wieder bewältigen zu können.
Der Fockeberg, ne? Schau, und wir haben die Aussicht über Leipzig.
Das Völkerschlachtdenkmal, das alte Messegelände, der Hohle Zahn, das neue Rathaus und der Auwald. Von hier aus können wir alles überblicken. Auch in Kaska Brillas Leben gibt es viele Stationen. Aufgewachsen ist sie mehrheitlich in Wien, war als Kind polnischer Eltern, aber auch viel bei den Verwandten in Warschau. Nach der Matura hat sie zunächst Volkswirtschaft studiert. Erst später kam sie nach Leipzig.
Eine bewusste Entscheidung, die ich da getroffen habe für mich, war mit Ende 20, Anfang 30, wo ich beschlossen habe, ich will Autorin werden, ich will Geschichten schreiben, ich will das quasi zu meinem Beruf machen.
Noch während ihres Studiums am Literaturinstitut im Frühjahr 2015 gründete sie mit Kommilitoninnen die Zeitschrift Politisch Schreiben, kurz PS.
Dass wir dann PS gegründet haben, hatte viel damit zu tun, dass es einen Mangel gab in Bezug auf ein Bewusstsein über die eigenen Privilegien, die man vielleicht hat, wenn man an so einem Institut auch studiert und die anderen nicht zukommen und warum das so ist und wie man das anders machen könnte.
Die Zeitschrift Politisch Schreiben erscheint einmal jährlich. Von Anfang an ging es Kaska Brühler bei dem Projekt auch darum, Literatur zu vermitteln, sie an Orte zu bringen, wo sie selten hingelangt. Sie selbst gibt auch Schreibkurse. Für Frauen mit Migrationserfahrung und für Männer im Knast.
Also im Gefängnis musste ich mich teilweise wirklich so erklären und rechtfertigen und warum das jetzt und wozu und bäh und irgendwie nein.
Sicher waren es auch Erfahrungen mit den Gefängnisinsassen, die in ihren Debütroman eingeflossen sind. Auslöser aber war der aufsehenerregende Fall Susanne Preuskers. Die Gefängnispsychologin war von einem ihrer Patienten, dem Schwerverbrecher Roland K., über Stunden als Geisel genommen, gefoltert und vergewaltigt worden. Über diese Erfahrungen schrieb sie ein Buch, berichtete immer wieder darüber, begleitete sogar noch das Entstehen eines Spielfilms und brachte sich dann um.
Aber bei dem Fall war das tatsächlich, der hat mich nicht losgelassen. Und ich habe den irgendwie unglaublich persönlich genommen. Also diese Tatsache, dass es quasi am Ende sie nicht mehr gibt und ihn schon, also was ja natürlich auch blödsinnig ist, das gegenüberzustellen, aber trotzdem war es dann so. Und das war schon auch ein Antrieb in diesem Buch, mich also auch mit dieser Wut, die damit einherging, auseinanderzusetzen und die zu verarbeiten.
Und so heißt in ihrem Buch Roter Affe der Gefangene, den die Hauptfigur Manja therapeutisch behandelt, auch Roland K. Zwar ist ihre Protagonistin Manja, wie die Autorin selbst, zwischen Warschau und Wien aufgewachsen und lebt ebenso wie Kaschka Brilla queer. Doch das eigentliche Thema des Buches ist der Umgang mit Machtverhältnissen, mit Schuld, Verrat und Krankheit.
Ich wollte keinen Roman schreiben, der dann als Migrationsroman gesehen wird. Ich wollte keinen Roman schreiben, der dann irgendwie in die Sparte der queere Roman fällt. Und trotzdem wollte ich aber natürlich ein Personal, das mir nahesteht, nämlich ein Personal mit Migrationserfahrung und mit queerem Background. Das waren mir wichtige Sachen. Und darüber habe ich eben viel nachgedacht, wie kann ich das machen, ohne dass das dann das vordergründige Thema des Romans wird, weil mein vordergründiges Thema ja ein anderes ist.
Kaschka Brilla hat für ihr Thema schließlich eine überzeugende Form gefunden. Sie schreibt rasant und aus verschiedenen Perspektiven, verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart ihrer Protagonistinnen und Protagonisten. Ihr geht es darum, dass das Besondere endlich zum Allgemeinen wird, Vielfalt zur Norm. Und deshalb gibt es in der Welt ihres Debütromans nur Figuren, die auf unterschiedliche Weise anders sind. Und dabei ganz normal.
Und der erste Roman von Kaschka Brilla, der ist im Residenzverlag erschienen. Roter Affe heißt der Roman, hat 240 Seiten. Der Preis 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich stellte den Topf mit Rhabarbersaft in die Kammer und wollte gerade das nächste Bündel abziehen und einkochen. Frau Doktor hatte einen Brief in der Hand und sagte, stellen Sie sich vor, Felix hat überlebt, Felix hat überlebt. Die Kinder waren beim Auspacken, ein Paket aus Übersee war angekommen. Außer den Streuseln, die ich gleich verwenden konnte, war auch Schokoladensirup darin. Hirsche, bitterer, zähflüssiger Sirup. Was sollte man damit machen? Aber die Brombeermarmelade, die schmeckte köstlich. Besser als mein eingekochtes Holunderbeergelee. Die Kinder waren verrückt danach und aßen die halbe Nacht. Ich wunderte mich, dass sie so lange aufbleiben durften. Zwieback mit Jam.
Litfaßsäule 1932.
Albert Einstein, Heinrich Mann, Ernst Toller, Arnold Zweig, Käthe Kollwitz, Fritz von Schöneich haben einen dringenden Appell erlassen.
KPD und SPD sollen sich aufgrund gemeinsamer Kandidatenlisten zu einem Einheitsblock zusammenschließen.
Geistesarbeiter.
Wie steht ihr zu diesem Vorschlag?
Wie zur antifaschistischen Aktion?
Darum nehmt Stellung zu diesen Fragen.
In der großen öffentlichen Kundgebung aller Geistesarbeiter und freien Berufe.
Montag, den 18. Juli 1932, abends 20 Uhr in den Spichernseen, Spichernstraße 2.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im vergangenen Jahr hat die französische Zeichnerin und Autorin Rebecca d'Outremer den deutsch-französischen Jugendliteraturpreis bekommen für ihr Buch Das Stundenbuch des Giacominos Gainsborough. Dieser Giacominos Gainsborough, das ist ein Kaninchen und das begegnet uns jetzt wieder im neuen Buch von Rebecca d'Outremer. Punkt 12 heißt das. Unsere Redakteurin Kim Kindermann hat das gelesen, ist jetzt hier. Hallo, willkommen.
Hallo.
Punkt 12 klingt ja stark nach einer Zeitangabe. Was ist denn da los mit Giacominos Gainsborough und dem Termin Punkt 12.
Ja, um Punkt 12 ist er verabredet mit seiner Freundin Sweetie. Giacominos ist Seefahrer und um 12 Uhr, Punkt 12 Uhr, legt sein Schiff ab und bis dahin muss Sweetie da sein. Und jetzt wartet er sehnsüchtig darauf, ob sie das auch schafft. Und schon sind wir eigentlich mitten im Thema dieses bezaubernden Kinderbuches, das nämlich auf gleich mehreren Ebenen genial mit dem Thema Warten umgeht, was das bedeutet, welche Gefühle das auslöst, ob man das gut macht, ob welche Sehnsüchte das begleitet, ob man Angst hat, ob man hofft. Das wird hier verhandelt. Warten, diese hochkomplexe Angelegenheit, dem folgen wir hier spielerisch durch die Geschichte und gleichzeitig, und deswegen ist es sehr genial, ist die Art und Weise, wie das Buch gemacht wird, auch eine direkte Einladung zum Warten.
Das Buch hat nämlich ein ungewöhnliches Format, ja, das ist eher eine, ich sehe es da vor Ihnen liegen, eine dicke Bilderbox mit vielen Seiten, über 200, also vielen für so ein Kinderbuch. Wie wird denn da jetzt das Warten dargestellt?
Genau, das ist ja richtig eine Box, 5 Zentimeter dick, also ein richtig kleiner Kasten, den man da vor sich hat und indem man dadurch, dass das aus gestanzten Bildern gemacht ist, also so scherenschnittartigen Bildern, ist das natürlich besonders dick. Und wenn man die jetzt so vor sich hat, ist das ja dreidimensional. Also ich kann durch die Schnitte durchgucken und sehe immer schon im Hintergrund, was passiert da. Da leuchtet der Himmel ganz weit auf. Ich sehe auch so ein paar Schiffsmaste. Aber davor ist eben ganz, ganz viel. Ganz fein gezeichnete Bilder, alle farbig, sehr filigran und genauso filigran auch geschnitten, weil jedes Detail ist wirklich wichtig in diesem Buch. Die Blumen, die Uhr, die Büsche, alles. Millimetergenau tauchen wir so ein und das ist ein sehr, sehr kunstvoller Charakter, den dieses Buch hat. Den zwingt aber eben auch dazu, ganz langsam zu blättern, also wirklich zu warten, förmlich mit Giacominos, ob das jetzt klappt.
Und Sie haben ja gesagt, die Geschichte ist, wie Sweetie, die Freundin, unterwegs ist zu ihrem Matrosen, der dann abreist. Genau. Was erlebt sie denn da unterwegs?
Na, also sie klettert raus aus dem Bett. Das Ganze, muss man sagen, ist aus seiner Sicht erzählt. Er sagt, wir sind ja verabredet um 12 und ich hoffe, dass du das schaffst. Und dann sind seine Gedanken, was macht Sweetie jetzt? Wie kommt sie aus dem Bett raus? Wie geht sie aus ihrem Haus raus? Wem begegnet sie dann da? Das beschreibt er alles und er ist immer mit Sorgen und Bangen verbunden, dass jetzt der dumme Nachbar sie vielleicht in Gespräch verwickelt, dann hat sie eine Verzögerung, dass sie Freundinnen trifft und sie geht eben vom Haus durch den Garten in den Wald, in die Stadt vorbei an dem Zirkus und all und da begegnen ihr natürlich viele verschiedene Situationen und viele Menschen und alles, man ist beim Angucken richtig mit dabei und denkt so, oh mein Gott, hoffentlich bleibt sie da jetzt nicht wirklich stehen, verquasselt sich und man freut sich über jedes neue Detail, ist aber auch immer wieder so ein bisschen im Sinne, dass man sagt, beeil dich, Sweetie, beeil dich, er fährt um 12.
Jetzt ist ja, alle, die Kinder haben, wissen ja, machen dauernd die Erfahrung, Kinder können wahnsinnig viele Dinge, was sie überhaupt nicht können, das ist warten und sich gedulden und so weiter. Wann sind wir endlich da, dieser klassische Spruch. Wird das auch irgendwie aufgenommen in dem Buch, diese kindliche Ungeduld?
Also indirekt, denn die Kinder erleben ja alleine durch das vorsichtige Blättern dieser wirklich sehr filigranen Seiten, dass sie warten müssen, dass sie einfach das aushalten müssen und das Warten ja nicht nur schlecht ist. Also warten ist ja nicht nur damit verbunden, dass man eben das aushalten muss, dieses Bange, was kommt da und oh, ich will endlich ankommen, sondern dass, wenn man es gemacht hat, da unter Umständen ja auch was Tolles rauskommt. Und ich finde, das wird eben in diesem Buch so genial verhandelt, eben in einerseits, indem die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt ist. Also wir erleben, was passiert eigentlich beim Warten, was macht das mit einem? Und gleichzeitig sind wir selbst aktiv in der Rolle, ich will ja zum Ende des Buches kommen, aber das ist ja beim Lesen häufig so, dass man gespannt warten muss und man darf eben eigentlich, wenn man es aushält, nicht gleich auf die letzte Seite blättern.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen beschrieben, was für ein ungewöhnliches Kinderbuch das ist. Eben dieses Format, unglaublich filigran, die einzelnen Seiten. Die muss man, glaube ich, fast mit Samthandschuhen anfassen, wenn man da blättert. Extrem aufwendiges Buch, auch ein sehr teures Buch. 48 Euro kostet das. Ist eigentlich eher ein Kunstwerk als ein Kinderbuch, oder?
Ja, also der Scherenschnitt oder hier wie diese gestanzten Bilder, der hat ja schon so ein bisschen Einzug gehalten in die in den Kinderbuchmarkt. Und insofern kennt man das. Klar, es ist ein absolut kunstvolles Buch. Der Preis ist aber echt berechtigt, muss ich sagen. Ich weiß, es ist viel Geld. Ich sage das auch nicht leichtfertig, aber es ist einfach so schön gemacht und so viel Spaß dahinter, weil dieses langsame Blättern, dieses Eintauchen, das erlebbar machen, was Warten bedeutet, das fand ich so großartig. Zum einen, weil man ins Gespräch kommt, während man das tut mit dem Kind. Und das andere ist, dass es so eine Hommage ist daran, das aushalten können, das Sehnen, dass man das auch wirklich mal erträgt, nämlich fernab jedes Smartphones. Hier ist ja nicht so, dass Sweetie jetzt ein Handy in der Hand hat und mal schnell anruft und sagt, Schatz, ich stehe hier gerade, aber gleich komme ich. Und das ist ganz, ganz schön, weil am Ende dieser Geschichte, das mag verraten sein, fängt es eigentlich wieder von vorne ab an, weil die beiden treffen sich, fallen sich in die Arme und dann bittet er sie, auf ihn und seine Rückkehr zu warten.
Weil Sie gerade das Smartphone erwähnen, das ist ja noch das zweite Thema, dass Erwachsene ja heute auch nicht mehr warten können und immer gleich auf den Bildschirm gucken müssen. Das Buch von Rebecca D'Outremer, Punkt 12 heißt das, übersetzt aus dem Französischen von Andrea Springer. Im Inselverlag ist das erschienen. Wie gesagt, 5 cm dicke, 212 kunstvoll gestaltete Seiten. 48 Euro ist der Preis. Besten Dank an Kim Kindermann.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Eine Familie zu zerstören, nur weil er ein bisschen nervt.
Das ist nicht so, dass er ein bisschen nervt. Er
quält mich.
Es hat Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass Amnon sich nicht ändern wird.
Es war ihr sehnlichster Wunsch. Doch als Ella sich von ihrem Mann und Vater des 6-jährigen Sohnes trennt, stellt sich kein Gefühl der Freiheit ein. Sie leidet. Im Roman Späte Familie von Tseruya Shalev. Heute Abend zeigt das Theater Mannheim die Bühnenfassung. Regisseurin Sandra Strunz spielt verschiedene Konstellationen von Familie- und Paarbeziehungen durch. Denn auch Ella wagt nach einer schweren Depression eine neue Liebe, jenseits der gängigen Vorstellungen. Späte Familie, ein Theaterstück nach dem Roman von Tsuruya Shalev. Heute Abend um 19.30 Uhr im Nationaltheater Mannheim. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Eine Einführung und Ausschnitte sind auf der Website nationaltheater-mannheim.de zu sehen. Es ist die Geschichte der Annette Beaumanoir. Geboren 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, ist Annette schon als Jugendliche Mitglied der kommunistischen Résistance und rettet im Zweiten Weltkrieg zwei jüdischen Jugendlichen das Leben. Nach dem Krieg, 1959, wird die Französin wegen ihres Engagements auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Anne Weber erzählt in Annette, ein Heldinnen-Epos, dieses unglaubliche Leben. Morgen Abend stellt die Autorin ihr Buch in Bremen vor.
Recht bald habe ich mich daran erinnert, dass es ja eine uralte Form gibt, in der die Großtaten, wagemutige Großtaten erzählt werden. Und das ist das Heldenepos. Bei mir ist dann ein Heldinnen-Epos draus geworden.
Annette, ein Heldinnen-Epos, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2020. Die Autorin Anne Weber liest morgen Abend um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Bremen. Kurz nach der Veröffentlichung von Die Elenden im Jahr 1862 wird der Victor Hugo-Roman ein weltweiter Bestseller. Unzählige Menschen erkennen sich in der Geschichte wieder. Sie erzählt von einem Mann, der ein Brot klaut und zu 19 Jahren Strafanstalt verurteilt wird. Doch die Kritiker sind entsetzt. Wie kann der konservative Victor Hugo die bestehende soziale Ordnung literarisch derart torpedieren? Eine Arte-Dokumentation schildert, wie mit Die Elenden Victor Hugo zu dem Schriftsteller wird, der er immer sein wollte.
Sie haben recht, Monsieur, wenn Sie mir sagen, das Buch Die Elenden sei für alle Völker geschrieben,
schreibt Victor Hugo an einen italienischen Verleger.
Überall, wo der Mensch verzweifelt ist, klopft das Buch Die Elenden an die Tür und sagt, öffnet mir, ich komme eigens zu euch.
Victor Hugo, Anwalt des Volkes. Die Dokumentation ist morgen Abend um 22 Uhr auf Arte zu sehen.